Da haben wir immer vorgewarnt, weil es um Menschen geht. Das kann man nicht mit einer Obergrenze lösen. Das wäre unmenschlich. Stellen Sie sich vor, Sie wären dann derjenige, der als erstes jenseits der Grenze steht.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
Menschenwürdige Flüchtlingspolitik. Erzbischof Stefan Heese über die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels. Hallo im Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Wir liefern euch bei Mit Herz und Haltung Input zu den aktuellen großen Debatten aus Religion und Kirche, Gesellschaft und Politik, Kunst und Kultur. Mein Name ist Daniel Heinze. Die Zahl der Asylerstanträge ist aktuell so hoch wie lange nicht mehr. Immer mehr Menschen suchen Schutz und Hilfe. Doch wie Deutschland die Menge der Menschen realistisch aufnehmen kann und sollte, das ist umstritten. Im Kanzleramt ging jüngst der Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern zu Ende. Und es wurde intensiv diskutiert, wie die Asylpolitik künftig geführt werden soll. Ein großes Aber: beim Gipfel nicht dabei waren unter anderem kirchliche Wohlfahrtsverbände, obwohl sie vielerorts zahlreiche Flüchtlingsprojekte betreiben und jede Menge Know-how haben im Umgang mit Geflüchteten. Wie viele andere Nichtregierungsorganisationen oder Initiativen auch. Wir haben den Hamburger Erzbischof Stefan Heese eingeladen, über die zunehmende Polarisierung beim Thema Migration und die aktuellen Brennpunkte der deutschen Flüchtlingspolitik zu sprechen. Dr. Stefan Heese ist seit 2015 Sonderbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz zu Flüchtlingsfragen und seit 2016 Vorsitzender der Migrationskommission. Mit ihm telefoniert hat nur wenige Stunden nach dem Ende des Berliner Flüchtlingsgipfels Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Erzbischof Stefan Heese zur Flüchtlingspolitik und die Rolle der Kirche. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Erzbischof Heese, nun liegen die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern auf dem Tisch. Was ist Ihr Eindruck? Sind wir einen Schritt weitergekommen?
Ja, ich glaube, da ist Bewegung reingekommen. Ich habe vor dem Gipfel noch mit dem ein oder anderen Ministerpräsidenten darüber reden können. Und man ist schon mit ganz großem Druck in diese Sitzung reingegangen. Und da muss ich sagen, das war vielleicht nicht das beste Zeichen. Denn je heftiger Bund, Länder und Kommunen hier miteinander streiten und vor allen Dingen über Kosten streiten, umso mehr entsteht ja der Eindruck, und zwar der falsche Eindruck, dass die Aufgabe kaum zu bewältigen wäre. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren in Deutschland ganz viel geschafft. Und das sollte man nicht kleinreden und das darf man auch nicht wegreden. Insofern bin ich froh, dass gestern der Gipfel ganz gut gelaufen ist. Und was ich so aus dem Verhandlungstext rauslege, ist, dass es 1 Milliarde zusätzlich geben soll, die an die Länder fließen soll. Und dass es einen Umbau auf ein, steht da drin, atmendes System gibt. Was das genau ist, muss jetzt offenbar weiter ausgearbeitet werden. Aber offenbar geht es nicht einfach um eine Pauschale, die jetzt einfach gezahlt wird, sondern um eine gewisse Abhängigkeit von der Zahl der Geflüchteten, die zu uns kommen. Insofern bin ich erleichtert, dass es nicht im Desaster und nicht im Twist auseinandergegangen ist, sondern mit einem Schritt nach vorne. Auch wenn man kritisch sehen muss, dass ein starker Fokus dieser Vereinbarung offenbar auf dem Thema Ausweisung, Abschiebehaft und auch Abschiebegewahrsam liegt. Dazu haben wir aus kirchlicher Sicht uns auch immer schon in gewisser Weise kritisch geäußert.
Im Vorfeld haben die Vertreter der Kirchen ja konkrete Lösungsvorschläge von den Entscheidungsträgern gefordert. Kommunen und Wohlfahrtsverbände müssten entlastet und unterstützt werden. Tragen denn die Ergebnisse jetzt dem ausreichend Rechnung?
Also es ist natürlich immer mehr Luft nach oben. Das muss man so sagen. Die Zahl der Geflüchteten auf dem Globus wird zunehmen. Migration ist das Kennzeichen der Gegenwart und der Zukunft. Deswegen können wir vor diesem Thema und letztlich vor den Menschen, um die es ja immer geht, nicht die Augen verschließen. Und deswegen, glaube ich, braucht dieses Feld zukünftig immer mehr Aufmerksamkeit. Und man muss einfach sagen, es ist eine ethisch gebotene Aufgabe. Das versteht sich für jeden Menschen, aber für uns als Christen ganz besonders. Und es ist natürlich auch eine völkerrechtlich gebotene Aufgabe, der wir uns als Bundesrepublik zu stellen haben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das in einem wohlhabenden Land wie Deutschland auf keinen Fall an Finanzfragen scheitern darf. Im Vorhinein fand ich, war das ziemlich zugespitzt. Wie gesagt, in der Öffentlichkeit hat man das so wahrgenommen. Und vielleicht wäre es besser gewesen, das ein bisschen zu entkräftigen und mit pragmatischen und guten, um Ausgleich bemühten Lösungen anzugehen.
Sie haben die 1 Milliarde schon genannt, die es jetzt in diesem Jahr für die Länder zusätzlich gibt. Mehr Geld zur Entlastung der Länder und Kommunen ist ja das eine, aber es gibt eben auch einen Aspekt, der sich nicht mit Geld beheben lässt. Gerade in Ostdeutschland gibt es Regionen mit massiver Fremdenfeindlichkeit. Wie lässt sich damit umgehen? Wie kann man unter solchen Bedingungen eine gute Flüchtlingspolitik machen?
Ja, das kann ich ganz so nachvollziehen, weil zu meinem Erzbistum in Hamburg ja auch ein Teil Ostdeutschlands dazugehört, mit Mecklenburg. Von da habe ich gewisse Erfahrungen von dem, was Sie ansprechen. Aber in manchen Gegenden Ostdeutschlands ist das ja noch verstärkt. Es gibt jüngste Umfragen, die diese Stimmung signalisieren und deutlich machen, dass man dort sehr skeptisch den Flüchtlingen gegenübersteht. Und ich glaube, dass man das nicht einfach wegreden kann, sondern diese Ängste, die in solchen Umfragen ja immer wieder zutage kommen, die muss man ernst nehmen. Man muss aber auch dann einen Schritt weitergehen und fragen, wo kommen die her? Was sind die Grundlagen? Und dann muss man gucken, wie kann man sie bearbeiten? Auf jeden Fall muss eins klar sein, wir können hier nicht irgendwelchen Populisten, wenn es sie denn da gibt, das Feld überlassen, sondern müssen klar Position beziehen als Kirche zum Wohle der Menschen, die bei diesem Thema immer im Mittelpunkt stehen müssen.
Unter anderem die Wohlfahrtsverbände, die kirchlichen Wohlfahrtsverbände, aber auch andere NGOs hatten kritisiert, dass sie nicht zum Flüchtlingsgipfel eingeladen wurden. Dabei betreiben sie ja sehr viele konkrete Flüchtlingsprojekte und könnten ja eigentlich eine wichtige Expertise einbringen. Verschenkt da die Politik eine Chance?
Also es gab ja Flüchtlingsgipfel, da waren die Wohlfahrtsverbände, da waren auch wir als Kirchen eingeladen. Ich bin schon häufiger dort dabei gewesen. Diesmal war das nicht der Fall. Ich glaube, es wäre ein wichtiges Signal gewesen, wenn gerade diese zivilgesellschaftlichen und auch kirchlichen Akteure mit dabei gewesen wäre, wie auch Wohlfahrtsverbände und Migrantenorganisationen. Denn da kommen wir ja nicht dran vorbei. Die leisten in unserer Gesellschaft einen ganz entscheidenden Beitrag, damit die Flüchtlingsarbeit gelingen kann. Und wir haben ja in den letzten Jahren in Deutschland gerade durch die Kooperation so viel erreicht, dass ich mich schon gewundert habe, dass das diesmal nicht der Fall war. Und wir stehen auch für die vielen Ehrenamtlichen und damit für ganze gesellschaftliche Gruppen, die sich zum Wohle der Migranten in unserem Land einsetzen. Auch um die zu unterstützen und um denen ein Signal zu geben, wäre unsere Präsenz da gar nicht schlecht gewesen. Und wie gesagt, es wird nur gelingen, wenn alle staatlichen, zivilgesellschaftlichen und auch kirchlichen Akteure möglichst eng und gut zusammenarbeiten. Das kann keiner alleine, sondern das geht nur in einer gelungenen Kooperation.
Sie, Herr Erzbischof, mahnten ja auch, dass die Signale der Überforderung ernst genommen werden müssten. Worin genau manifestieren sich Ihrer Wahrnehmung nach solche Alarmsignale?
Also zum Beispiel etwa im Signal, wie steht es mit dem Wohnraum? Wenn Wohnraum fehlt, dann ist das natürlich ein ernstzunehmendes Signal. Ein anderes Problem ist etwa die Frage der Plätze in Bildungseinrichtungen. Das sind schon schwerwiegende Problempunkte, die man ganz klar in den Blick nehmen muss. Und die muss man dann eben auch anpacken. Also etwa zum Beispiel ein anderes Thema ist die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen. Also etwa bei den Menschen, die aus der Ukraine kommen. Wie schnell geht das? Denn wir müssen ja auch sagen, wir können in Deutschland jede gut ausgebildete Fachkraft brauchen. Gerade in den Bereichen von Sozialarbeit, von Medizin oder auch Bildung. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel bei einem der letzten Gipfel immer schon auch etwa gemeinsam mit Arbeitgeberverbänden oder auch mit Arbeitnehmerverbänden dafür eingesetzt, dass es hier zu schlanken Verfahren kommt, der Anerkennung der Abschlüsse, die die Menschen mitbringen. Und dass es auch ein gutes Hineinwachsen in den hiesigen Arbeitsmarkt geben muss. Ich glaube, das sind komplizierte Situationen und die brauchen jetzt schlanke Lösungen, damit wir pragmatisch weiterkommen, wie das etwa im Beispiel der ukrainischen Flüchtlinge gar nicht so schlecht gelungen ist.
Wenn Sie sagen schlanke Lösung, dann werden manche sagen, naja gut, eine schlanke Lösung ist auch, wenn wir schneller abschieben. Das ist ja auch ein Ergebnis des Gipfels, was Sie gerade schon mal anmerken, was Sie kirchenkritisch sehen.
Ja, es gibt bestimmte Bedingungen für die Abschiebe und für das Abschieben und das muss eingehalten werden. Da haben wir uns als Kirchen immer für ausgesprochen. Es darf nie zulasten der Menschenwürde gehen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir sind bereit, an diesen Standards mitzuwirken und auch ein Auge drauf zu haben, dass das nicht sozusagen unter Standard läuft, sondern immer der Mensch im Mittelpunkt steht. Aber das ist eben ja eine Ultima Ratio und sicher nicht das private Medium, um die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu lösen.
Wenn wir jetzt auf die Herausforderungen schauen, Sie haben sie schon genannt, Fragen des Wohnraums, der Bildung, medizinische Versorgung, längerfristige Perspektiven der Integration. Da gibt es eben zum einen die Belange der Kommunen bei der Umsetzung und eben auf der anderen Seite die Belange der schutzsuchenden Flüchtlinge. Mir scheint, mitunter werden diese Belange gegeneinander in Stellung gebracht. Was ist da Ihr Eindruck?
Also ich glaube, man muss schon so eine gewisse Polarisierung feststellen. Das, was Sie ansprechen, das steht im Raum. Und Polarisierungen sind wahrscheinlich nie gut. Und sie schaden immer dem Anliegen, um das es geht, beziehungsweise sie schaden dem Menschen. Im Schutz der Geflüchteten, die wir ja ganz besonders in die Mitte rücken wollen. Und ich glaube, diese polarisierte Debatte, die ist auch nicht ganz redlich, weil sie zum Beispiel vergisst, was bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in Deutschland bereits alles erreicht worden ist. Es gibt Zahlen von 2021, die zum Beispiel ganz deutlich hervorheben, dass über 50%, ich meine die Zahl ist genau bei 55%, die 2015/16 zu uns gekommen sind, in den Arbeitsmarkt integriert sind. Und das finde ich ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann und die sich sehen lassen kann, trotz der Tatsache, dass wir dann Corona hatten. Also da ist viel geleistet worden und gelungen und deswegen sollten wir uns nicht schlechter machen, als wir sind.
Was braucht es denn aus Ihrer Warte, um für alle Seiten den Druck aus dem Kessel zu nehmen?
Also deswegen würde ich sagen, also Nüchternheit, das ist das eine. Das ist, tut immer gut in solchen aufgeheizten Diskussionen. Es braucht auch den, wie ich gerade gesagt habe, den Blick einfach auf das, was wir geleistet haben. Das gibt ja auch Rückenwind, finde ich. Und da könnten wir zum Beispiel auch schauen auf die Aufnahme von 1 Million geflüchteter Menschen aus der Ukraine, die, glaube ich, in unserer Gesellschaft ein Erfolg war, weil die Menschen solidarisch das Ganze angepackt und eine Lösung zugeführt haben. Und wie das immer so ist bei Polarisierungen, wahrscheinlich wird man nur aus der vertragten Situation rauskommen, wenn jeder sich ein bisschen bewegt. Also das gelingt nicht, wenn einer sozusagen die ganze Last trägt, sondern alle Beteiligten müssen Schritte tun und dann wird man weiter nach vorne kommen.
Eine jetzt am Mittwoch veröffentlichte Meinungsumfrage im Auftrag der Sächsischen Zeitung ergab, 81% der befragten Sachsen wünschten sich eine Abschaffung des im Grundgesetz verankerten Grundrechts auf Asyl. Was sagen Sie dazu?
Also erstmal bin ich froh, dass es ein Grundrecht gibt und das ist die Basis, aus der wir stehen. Und man muss auch sagen, dass dieses Grundrecht auf Asyl schon Anfang der 90er Jahre eingeschränkt worden ist. Und das geschieht jetzt wieder unter dem Eindruck einer sehr polarisierten Debatte und auch zum Teil rassistischer Ausschreitungen. Und das kann ja nicht gut sein. Das kann ja nicht gutheißen. Und die Einschränkung von Grundrechten löst doch keine Probleme, sondern die Einschränkung von Grundrechten führt doch dann eher zu einer Verschärfung der ganzen Situation. Und deswegen würde ich sagen, der Weg muss auch hier darin bestehen, dass die Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft mutig rangehen und sich durch solche Umfragen nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Also eine Obergrenze für Flüchtlinge in Deutschland ist ein No-Go.
Da haben wir immer vor gewarnt, weil es um Menschen geht. Und das kann man nicht mit einer Obergrenze lösen. Das wäre unmenschlich. Stellen Sie sich vor, Sie wären dann derjenige, der als erstes jenseits der Grenze steht. Das wird Ihnen nicht gerecht. Deswegen ist das eine Diskussion, die uns nicht zum Ziel führt.
In derselben Umfrage waren 72% der befragten Sachsen gegen einen Neubau von Flüchtlingsunterkünften. Eine Mehrheit davon führte zur Begründung Sicherheitsbedenken an. Wie sollte man mit solchen Ängsten umgehen? Sie haben ja schon gesagt, man muss diese Ängste ernst nehmen.
Auf jeden Fall. Also nicht wegdiskutieren. Ängste sind Gefühle, die sind erstmal da und deswegen müssen sie sehr ernst genommen werden. Aber dann, wie gesagt, auch eruieren, dahinter gehen, wo sind sie begründet, wo kommen sie her? Und dann Schritt für Schritt versuchen, Lösungen zu finden. Also zum Beispiel beobachte ich, dass so ein Gegenüber, hier die Deutschen und da die Flüchtlinge, nicht weiterführt, sondern das Ganze wird nur weiterkommen, wenn man einander kennt, wenn es Kontakte gibt, wenn es Berührungspunkte gibt. Und deswegen bin ich dankbar, dass es in unserem Land ja auch viele Integrationsmaßnahmen gibt, die Deutsche und Geflüchtete zusammenführen. Integration ist ja ein Prozess, der immer von zwei Seiten ausgehen muss. Den kann man ja nicht nur einer Seite abverlangen, sondern die Begegnung muss aufeinander zu sein und von beiden Seiten ausgehen. Und dann kann sich was bewegen. Also wenn man so Räume schaffen würde, und das sind jetzt eben nicht nur Quadratmeter, sondern eben Beziehungsräume, wo man sich begegnet, dann kann ich mir vorstellen, ist das ein guter Schritt, um in der Integration weiterzukommen.
Und wie weit können die Kirchen und kirchliche Organisationen dazu beitragen? Wie weit reichen da auch die Einflussmöglichkeiten?
Also ich glaube, wir können als Kirchen, und das müssen wir, immer wieder unsere Stimme erheben. Und das andere ist auch die Hand erheben. Das heißt also im besten Sinne des Wortes, wir werden an unseren Taten gemessen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass viele Ehrenamtliche, aber auch Hauptamtliche mit ihrer Arbeitskraft und ihrem guten Willen unwahrscheinlich viel bewegt haben und weiter bewegen in unserem Land. Dafür bin ich ausdrücklich dankbar. Die gibt's überall in Nord und Süd, in West und auch in Ost. Und mir hilft das immer, mit diesen Menschen zusammenzukommen, weil es schon sehr bewegend ist, zu hören und mitzukriegen, was die alles tun. Und deswegen glaube ich, braucht es in der ganzen Situation nicht nur den Blick auf die Probleme, den will ich gar nicht wegschieben, den braucht's, der muss nüchtern und sachlich sein, aber es braucht auch so einen Moment der Hoffnung und der Zuversicht. Und das, glaube ich, ist eine Aufgabe, die wir als Kirchen wahrzunehmen haben, um hier auch den Haupt- und Ehrenamtlichen den Rücken zu stärken und ihr Engagement zu unterstützen. Und als Kirchen erinnern wir immer an die grundlegenden humanitären Prinzipien. Es geht hier um den Flüchtlingsschutz und das ist keine Spielerei. Das ist auch kein Luxusgut, sondern das ist etwas, das dem Menschen gemäß ist. Und das gehört zum Grundbestand, zum Kernbestand eines Gemeinwesens, das sich den Menschenrechten verpflichtet weiß. Und davon wollen wir nicht loslassen, sondern im Gegenteil immer wieder darauf hinweisen, und dafür aktiv werden. Papst Franziskus hat immer so vier Schlagworte, die er im Hinblick auf die Migranten benennt. Aufnehmen, schützen, fördern, integrieren. Ich finde, das sind sehr wichtige, wirklich wegweisende Richtungen. Aufnehmen, schützen, fördern und integrieren.
Am 15. Juni findet der nächste katholische Flüchtlingsgipfel statt in Berlin. Können Sie vielleicht schon mal ein bisschen spoilern, worum es geht und was zu erwarten steht?
Ja, wir machen das ja fast jedes Jahr, wenn es nicht gerade Corona gibt. Dann haben wir es auch digital gemacht. Und da kommen immer die Akteure aus der Flüchtlingsarbeit in der katholischen Kirche in Deutschland zusammen mit Gesprächspartnern aus der Politik oder auch aus der Gesellschaft, aus der Bildung, aus den Universitäten. Und wir wenden uns immer an diesem einen Tag schwerpunktmäßig einem Thema zu. Und in diesem Jahr in Berlin wird es um die vulnerablen Schutzsuchenden gehen. Also das heißt um Menschen, die in einer besonders schwierigen Lage sind und deswegen einen besonderen Schutz brauchen. Zum Beispiel etwa Menschen mit Behinderung. Ich kann mich erinnern, als ich in der Ukraine war, bin ich zum Beispiel einer Frau begegnet, die blind ist. Ältere Dame, blind. Und Sie können sich vorstellen, da ist Flucht natürlich ein ganz anderes Thema und braucht besondere Aufmerksamkeit, als wenn man eben unter dieser Behinderung nicht leidet. Andere Gruppe könnten etwa die unbegleiteten Minderjährigen sein. Junge Menschen, die allein auf dem Weg sind, auch denen begegnen wir sehr, sehr häufig. Die sind eine große Gruppe. Oder eine besonders prekäre Gruppe sind all diejenigen, die ausgebeutet und vom Menschenhandel betroffen werden. Das ist ein gar nicht so kleiner Kreis. Das ist fast eine ganze Industrie. Da wird viel Geld mitgemacht. Und ich glaube, es lohnt einfach mal, auf diese besonderen Gruppen Aufmerksamkeit zu lenken und zu schauen, was können wir da noch alles tun.
Dass sich dann die katholischen Player damit beschäftigen, ist ja eine gute Sache. Aber wie spielen Sie das dann in die Politik ein, damit es auch
das
konkret
machen
wird?
Wir immer durch viele Gespräche. Also das katholische Büro, aber auch ich und viele andere, die kirchlicherseits hier aktiv sind, die sind mit gesellschaftlichen Playern im Kontakt, im Dialog. Wir haben zum Beispiel ja auch ökumenisch vor gar nicht so langer Zeit ein ökumenisches Wort zur Migration herausgebracht, Migration menschenwürdig gestalten. Das ist mittlerweile in englischer Sprache erschienen. Das findet große Aufmerksamkeit auch im Ausland. Ich bin letztes Jahr noch in Brüssel gewesen und habe es dort vorgestellt, sodass wir etwa auch den Weg in die europäischen Institutionen gehen. Das machen wir natürlich auch in Deutschland. Also da läuft viel hinter den Kulissen, auch viel auf ganz pragmatischer Arbeitsebene, wo diese Dinge vorbesprochen und weiter behandelt werden müssen. Also da versuchen wir schon immer wieder, die Themen zu platzieren und in den Diskurs einzubringen.
Herr Erzbischof Hiese, ganz herzlichen Dank für das.
Danke.
Das war Karin Wollschläger im Gespräch mit Erzbischof Stefan Hiese. Eure Meinungen zum Thema sind natürlich wie immer gefragt. Sagt uns, was ihr darüber denkt. Am besten via Instagram, Facebook oder die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt uns bitte weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Zum Gelingen dieser Folge beigetragen haben Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Pauline Krause, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für euer Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.